Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Normalerweise würde ich jetzt das Buch nehmen und das hier so reinwerfen und euch das schenken. Aber ich hatte das auf dem Herzen, dass jedes Buch, das heute hier verkauft wird, das war das Spenden. Und zwar mit nach Sri Lanka, mit eurem Vinod, der ja dort eine Arbeit mit Gemeindegründung tut. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr auch darin investieren. Deswegen verschenke ich jetzt gerade mal keins. Aber lasst mich das mal hier auch zurückgeben. Ich habe natürlich auch so überlegt, wenn man dann so unterwegs ist und dann beschäftigt man sich ja natürlich auch mit der Gemeinde und dann vor allem dann auch mit dem Häuptling dieses Hauses. Und ich muss auch sagen, dass ich da sehr, sehr gesegnet bin, einfach heute hier sein zu dürfen. Also das möchte ich wirklich sagen, das hört sich immer so standardmäßig an, was soll man auch sagen, ne? Aber das ist wirklich in der Tat so einfach, weil man dann so verbunden ist über Jahre, Jahrzehnte muss man inzwischen auch sagen, dann auch mit den Kindern. Und ich bin so einfach auch berührt, dann auch Elias dann hier so zu sehen. Ich würde mich das gar nicht trauen, hier irgendwie durchs Mikrofon zu singen oder dann auch hier ja einfach so eine Gemeinde zu leiten. Was braucht es das, ne? Über Jahre und über Jahre das zu tun? Und bin ich sehr, sehr mit gesegnet, euch da auch so zu erleben. Ich kenne dich ja dann auch schon aus Wuppertal und war es mir ja immer auch mit den Farben schwarz-gelb sympathisch. Und doch, da freue ich mich einfach jetzt auch über diesen Arbeitskreis im BFP. Da haben wir Seelsorge, Spiritualität. Da bin ich so ein bisschen reingerutscht, auch wegen dem Buch. Aber da auch das nochmal ganz neu wertschätzen gelernt auch. Da bin ich sehr, sehr dankbar, einfach hier heute mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Und das will ich dir einfach auch nochmal so zurückgeben, ne? Also das, was mir am meisten beeindruckt, ist natürlich das, was du tust in deinem Dienst, aber eure Kinder zu sehen. Ne? Also das ist wirklich der größte Reichtum. Da bist du mir so ein ganz, ganz großes Vorbild. Und ich habe jetzt noch kleinere Kinder, 9 und 4. Aber das ist wirklich so das größte Gebet, das wichtigste Gebet, das erste Gebet, mein erster Dienst, meine erste Mission in dem, was ich als Vater tue, dass sie das Leben auch mit Jesus gehen und Jesus kennenlernen und ihn nicht nur von Hörensagen kennenlernen, sondern dass sie sagen können, dass mein Angesicht ihn gesehen hat. Ich möchte heute so ein bisschen einsteigen. Das wird nicht direkt um das Buch gehen, vielleicht indirekt wird das ein paar Sachen mit anschneiden, aber ich möchte so das, was mich so wirklich in den letzten Wochen und Monaten bewegt hat und auch inspiriert hat, auch durch ein Buch, das ich selber gelesen habe, das mir empfohlen wurde, ich dort eingestiegen bin, das einfach nochmal so zu erkunden, und zwar die verborgenen Jahre Jesu. Und so nenne ich auch meine Predigt heute so, weil diese Frage, die ich uns mal stellen möchte, ist, ob wir uns jemals mal diese Fragestellung irgendwie mal gegeben haben, was Jesus eigentlich so tat, bevor er öffentlich wirkte. Ich meine, uns ist klar, durch Weihnachten haben wir so die Geburt Jesu dann schon, wo wir sagen, okay, da wissen wir sehr, sehr viel drüber. Aber so, was war eigentlich in den Jahren zwischen Jesu Kindheit und dem Beginn seines öffentlichen Wirkens? Und ich nenne sie auch so die stillen Jahre. Und ich glaube, dass sie weit mehr als nur eine Lücke in der Geschichte sind, sondern ich glaube, dass sie eine sehr, sehr kraftvolle Botschaft für uns alle auch beinhaltet. Und wenn ich so das Leben Jesu betrachte, und das sehe ich auch so für mein persönliches Leben, dann glaube ich, muss das Leben, das private Leben größer sein als das Leben hier auf der Bühne. Und mir ist bewusst, dass ihr das Leben hier nicht auf der Bühne habt, vielleicht einige von euch, aber so für mich war das so etwas ganz Großes, wo ich gesagt habe, das, was man ja sieht, ist ja oft so in diesem Scheinwerferlicht. Das ist ja auch, was wir in den sozialen Medien ja auch platzieren und auch uns nach außen hingeben. Aber das hat so eine Verschiebung, dass ich glaube, dass es eine Gefahr ist, dass das Leben nach außen so eine große Bedeutung hat, was ich so aufzuweisen habe. Und für alle, die über 40 sind, ich bin 43 und dann nochmal was älter, da kennen wir noch diese Werbung, wo ja mal das so angeteasert wurde mit mein Haus, ja, mein Auto, mein Garten, mein Hund und so weiter. Man hat dann einfach so nochmal so seine Visitenkarte gespielt, in dem, wie wir so nach außen leben. Hat sich bis heute nicht verändert, hat sich nur in den Plattformen so verschoben. Und so glaube ich, dass wenn ich so auch das Leben von Jesus betrachte, dass sein privates Leben so viel mehr beinhaltet, als das, was wir sehen oder unseren Schwerpunkt und unseren Fokus legen. Und genau in solchen Phasen, gerade in diesen Verborgenen, werden eben auch Charakter und Glaube geformt. Und darüber möchte ich gerne mal ein paar Worte sprechen. In den 90ern gab es so dieses Wort, diese Abkürzung, diese Akronym, die wir genommen haben mit WWJD. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich daran erinnern kann. Es kommt ja aus dem Englischen, What would Jesus do? Und das ist aus einer Jugendgruppe entstanden, dieses WWJD, wo eine Jugendpastorin oder eine Jugendleiterin dann diese Armbänder gemacht hat und das ist dann viral gegangen. Das ist dann einfach, hat eine richtige Bewegung freigesetzt. Und da ging es um diese ursprüngliche Frage, was würde Jesus tun? So in Situationen, dass wenn du dann jemanden hast, der vielleicht böse dir gegenüber ist, was würde Jesus in dieser Situation tun? Du bist in deiner Familie und du streitest dich, was würde Jesus in dieser Situation tun? Du hast Menschen, die noch nicht an Gott glauben und verloren sind, in Armut leben, was würde Jesus tun? Und so ist man dort hineingegangen und hat das dann sehr stark auch damit in Verbindung gebracht, wie Jesus denn handeln würde in bestimmten Situationen, wie er Wunder wirkt, dass wir in seinem Wunderwirkungskreis unterwegs sind. Und das war so unser Schwerpunkt, what would Jesus do? Und was würde Jesus in diesem Moment tun? Und diese Fragestellung wurde aber sehr stark immer dahin eben mitgenommen, dass man etwas so tut, so wie Jesus es getan hat. Und ich kam auf dieses Akronym nochmal, weil ich so gedacht habe, ja, ist ja interessant. Weil wenn wir es ganzheitlich betrachten, dann sollten wir uns schon auch diese Frage nochmal stellen, was hat eigentlich Jesus auch getan vor seinem öffentlichen Dienst oder auch während seinem öffentlichen Dienst? Und ich glaube, das ist so unterbeleuchtet, dass ich glaube, dass wir da nochmal reingehen können. Was wissen wir eigentlich von Jesus, bevor er öffentlich diente? Ganz klar haben wir hier erstmal die Geburt. Und die Geburt, die hatte schon so einen richtigen Einstieg, okay? Also das war schon etwas, wo ich sagen würde, das hatte die Aufmerksamkeit und das war eines Messias auch würdig. Das war so eine Jungfrauengeburt, dann auch erlebten und das dann auch bis heute so auch feiern. Wir finden das in Lukas 2, die Geburt von Jesu, die Jungfrauengeburt durch Maria, der Besuch der Hirten, die Namensgebung dann am achten Tag, das finden wir. Und dann finden wir von der frühen Kindheit Jesu, da ist er so zwischen 1 und 2, da war er mit seiner Familie ein Flüchtling. Finde ich so, will er jetzt gar nicht das in eine politische Diskussion mit reinnehmen, aber lasst uns das mal festhalten. Jesus, er war Jude und er war Flüchtling. Da haben wir dann die Geschichte Besuch der Weisen, das kriegen wir dann manchmal ein bisschen durcheinander geworfen. Das packen wir ja in die Geburt Jesu rein, aber das war dann in der frühen Kindheit. Besuch der Weisen, die Flucht nach Ägypten dann vor Herodes, Kindmord in Bethlehem und dann die Rückkehr und Ansiedlung in Nazareth. Und das sind so seine Stationen, Bethlehem, Ägypten, Nazareth. Und dann hat er seine Kindheit zwischen 2 Jahren und 12 Jahren in Nazareth. Und darüber finden wir tatsächlich nur einen einzigen Vers. über die Zeit, wo er seine Kindheit, seine frühe Kindheit gelebt hatte. Jesus wächst heran, heißt es dann in Lukas Kapitel 2, Vers 40. Jesus wächst heran in Weisheit, Stärke und Gnade. Und das ist so entgegen unserer Gesellschaft, wie wir so einen kommenden Messia oder einen Thronfolger irgendwie haben. Also es ist ja unvorstellbar heute. Stellen wir uns das einfach vor, jemand, der so designiert ist, der so dafür gesalbt ist, berufen ist, da hineingeboren ist, ein Thronnachfolger zu sein, ihn würden wir ja auf Schritt und Tritt verfolgen. Das würden wir ja dokumentieren. Wir hätten darüber eine Netflix-Serie, Reality-Shows. Wir hätten für diese Person schon einen Instagram-Account. Das wäre ja schon so von Bedeutung. Und seien wir mal ehrlich, die Geburt war schon... Ich meine, damit konnte man schon mal anfangen. Das hatte schon Potenzial. Das hatte, also man hatte genug Content, würde man heute sagen, um da wirklich was auf die Straße zu bringen. Und so lesen wir aber wirklich nur diesen einen Vers über Jesus, dass er heranwuchs an Weisheit, Stärke und Gnade. Dann mit 12 Jahren taucht Jesus im Tempel in Jerusalem auf. Das muss schon wirklich so seine Comeback-Geschichte gewesen sein. In Lukas Kapitel 2, da ist er nämlich mit seinen Eltern zur Wallfahrt nach Jerusalem. Und dort diskutiert er mit Schriftgelehrten im Tempel und zeigt so eine ungewöhnliche Weisheit. Das war schon nicht nur klug und smart, sondern da zeigte er schon eine ungewöhnliche Weisheit. Und die Eltern verlieren ihn, wie auch immer das passieren kann, und auf alle Fälle finden sie ihn dann wieder und dann antwortet er seinen Eltern: Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Jesus wusste um seine Rolle. Er wusste um seine Salbung, er wusste um seine Mission. Aber er antwortet seinen Eltern: Wusstet ihr nicht? Und er als 12-Jähriger, ja, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Das ist so ein bisschen, den jungen Leuten sage ich das, wie so ein Mic Drop. Ja. Hat so diesen Satz gesagt und hat sein Mikrofon fallen lassen. Wisst ihr warum? Weil danach ist absolute Funkstille. Für weitere 18 Jahre. Das ist so unvorstellbar. In dem Glauben, in dem Wissen, was Jesus ja in diese Welt tragen sollte. Und hier erleben wir gar nichts mehr und dann lesen wir einfach nur noch diese zwei Verse aus Lukas 2. Jesus lebt gehorsam bei seinen Eltern. Jesus lebt gehorsam bei seinen Eltern und wächst weiter an Weisheit, Alter und Gnade. Das heißt, wenn wir jetzt hier in diesen verborgenen Jahren reinschauen von Jesus und du dachtest, dass ich vielleicht heute irgendwie eine neue Offenbarung hatte oder mit den Apokryphen komme, wisst ihr, das ist tatsächlich aus biblischer Überlieferung das, was wir über Jesus haben. Er lebte im Verborgenen, im Gehorsam. Das finde ich nochmal interessant. Gehorsam. Und er wuchs heran in Weisheit, Alter und Gnade. Wir wissen, dass er Zimmermann wurde, das sind dann so Berichte. Und wir finden tatsächlich aus apokryphischen Texten, da gibt es zum Beispiel Kindheitsevangelien. Und sie haben es ja nicht in den Kanon geschafft. Aber sie berichten so über, das sind ja Legenden, die darüber erzählen, dass Jesus dann in seiner Kindheit ein Wunder wirkte und so. Und ich habe so darüber nachgedacht, so, warum diese Legenden wohl entstanden sind. Ja, ganz selbstverständlich. Weil Jesus so eine bedeutende Person war, Persönlichkeit war. Er war der verheißene Messiah, auf den wir uns so sehr sehnten über Jahrhunderte, Jahrtausende. Da war er und es war zu unspektakulär. Man hatte sich das einfach nur so gewünscht, dass ihr Held, ihr König, ihr Herrscher, der Messiah, der Sohn Gottes, dass er doch mal ein bisschen mehr was zu bieten hätte als Gehorsam bei seinen Eltern wohnen, mit Alter, mit Weisheit und Gnade. Ich meine, wer wächst nicht an Alter? Ich meine, come on, was ist denn daran so besonders? Ich meine, ein bisschen, können wir eigentlich noch ein bisschen noch irgendwie propagandamäßig noch irgendwelche Legenden über Jesus erzählen? Würde ich sehr mit aufpassen, weil in der Taufgeschichte glaube ich, dass das uns so bestätigt, dass der Dienst, öffentliche Dienst und die Wunderwirkung mit der Taufe der Taube dann ja auch das Zeichen und der Stimme dann auch geschah. Nach biblischen Überlieferungen sind in den Jahren zwischen 12 und 30 nichts über Jesus berichtet worden. Jesus lebt gehorsam bei seinen Eltern. Also jetzt nochmal die Frage, what would Jesus do? Und ich glaube, dass wir uns das auch nochmal ganzheitlich beantworten dürfen, dass das auch etwas ist, wo wir lernen dürfen von unserem Herrn Jesus, der verborgene Jahre hatte, der Jahre hatte, wo er in der Stille, im Gehorsam, in der Beziehung zu Jesus wuchs. Ich habe ja nichts gegen Geisteswirkungen. Ich bin ja auch ordiniert von einem Pfingstbund. Ja, ich liebe es, wenn Geisteswirkung passieren, wenn außergewöhnliche Dinge passieren, wenn Menschen geheilt werden, wenn Menschen befreit werden, wenn Dinge gebrochen werden, von denen wir frei werden müssen. All das glaube ich ja auch noch. Aber ich spreche ja davon, dass das ganzheitlich passieren darf. Und wenn wir über das Leben von Jesus sprechen, dann sehen wir halt sehr häufig und beantworten es sehr häufig nur mit der Spitze des Eisbergs. Aber darunter ist ein sehr, sehr breiter, fester Unterbau. Und ich versuche mir, Jesus so in unserer Gesellschaft vorzustellen. Und das muss heutzutage irgendwie ja genauso entgegen dieser Kultur gewesen sein, dass eben Apokryphen entstanden sind und Legenden entstanden sind. Was würden wir heute über Jesus nicht auch alles für Geschichten erfinden? Aber jetzt ist es soweit. Jesus ist 30. Er ist 30 Jahre alt. Lukas Kapitel 3. Das bedeutet, zwischen Lukas Kapitel 2 und Kapitel 3, da liegen 18 Jahre. Jetzt, wo er endlich dann loslegen darf, seine Bestimmung als Messias dann erfüllen darf, so endlich, ne? So mit 20 fragt er, Vater, ist es jetzt? Nein, ne? Alle anderen in seinem Alter, die machen schon Karriere, sind schon irgendwie Meister im Zimmermann und heiraten, bekommen Kinder und da ist dann der 25-jährige Jesus, fragt, darf ich jetzt loslegen? Nein. Mit 28 und 29 geht nicht. Und Maria denkt sich, hei, wir haben hier einen Spätzünder. Warum geht der denn nicht endlich los? Und Jesus hier ist dann endlich an einem Punkt, wo er 30 ist und fragt, Vater, jetzt? Und der Vater sagt, jetzt. Wow! Jesus, der flippt aus und denkt sich, jetzt, I've got the power. Ja? Jetzt denkt er sich so, jetzt geht's los. Und Kraft seiner Autorität geht er raus, dreht alles auf links. Nur noch Massenveranstaltungen, nur noch Kampagnen, nur noch irgendwie Plakate so an jeder Säule, die man hier findet, mit dem Gesicht von Jesus. Und dann geht er los, geht auf Stimmensuche. Und ich finde es faszinierend, dass selbst in seinem ersten öffentlichen Auftreten nach 18 Jahren für Gott Jesus ins Verborgene. Ich meine, jetzt hat er den Startschuss, da würde man noch denken, let's go. Let's go. Let's go viral. Ne? Lass uns wirklich Plakate drucken und Flyer vom Himmel werfen und was weiß ich. Aber dann finde ich es faszinierend, führt Gott Jesus als allererstes ins Verborgene, ins Fasten, in die Wüste, wo er nach 40 Tagen Fasten und Gebet vom Satan versucht wird. Also auch hier nochmal, what would Jesus do? Ganz offensichtlich auch erstmal Gebet und Fasten. Ich finde ja, Fasten ist auch sehr unterbeleuchtet bei uns so in der frommen Welt. der frommen christlichen Welt. Schaust du in anderen Religionen, ist das doch nochmal deutlich höher platziert. Und ich frage mich eigentlich, warum? Warum? Und ich glaube auch, dass das vielleicht nochmal ein neuer Aufruf sein darf, auch hier Jesus nachzuahmen. What would Jesus do? Dass wir sagen, ich möchte in dieser Postmodernen der Frömmigkeit nicht irgendwie bessere Wege der Jesus-Nachfolge haben, als die Wege, die Christus uns gesagt hat und vorgelebt hat. Und du magst vielleicht hier sein und einwerfen, ja, das war jetzt der Startschuss, das war seine Vorbereitung, das war seine Ausbildung. Das war alles nur Vorbereitungszeit, aber auch dieses Argument ist hinfällig im Leben von Jesus. Denn wir sehen zum Beispiel in Johannes 5, da sagt er, ich kann nichts tun, als nur das, was ich den Vater tun sehe. Selbst in seinem Dienst kultivierte er diese verborgene Zeit. Und ich habe noch ein paar Bibelverse. Das war nicht nur ein Kalenderspruch, den Jesus hatte, sondern er lebte das. In dieser Abhängigkeit und Bedürftigkeit vor seinem himmlischen Vater. Selbst Christus, der Messias. Ich meine, wer kann schon von sich behaupten, von einer Jungfrau auf diese Welt gekommen zu sein? Wer kann schon von seiner Taufe und seiner Ordination behaupten, dass sich der Himmel öffnete, eine Taube runterkam und die Stimme sprach, du bist mein geliebter Sohn. Wer hat schon 40 Tage gefastet? Ich meine, wir sprechen hier von Jesus. Und wenn es jemanden hier auf Erden gäbe, wenn es überhaupt jemanden geben würde, der das behaupten könnte, ich mache es jetzt mal Freestyle und ich mache es jetzt so nach Pi mal Daumen nach meinem Gefühl, dann wäre es Jesus. Aber selbst er sagt, ich kann nichts tun, als nur das, was ich vom Vater tun sehe, das ihn in eine Abhängigkeit, in eine Bedürftigkeit bringt zu seinem Vater. Das Geheimnis von Jesus öffentlichem Leben lag in der Verborgenheit. Ich liebe das, was wir heute alles an Tutorials haben, was wir irgendwie im Internet noch floaten haben mit Teachings und Programmen. All das brauchen wir. Aber ich glaube, das Geheimnis in dem öffentlichen Leben Jesu lag in seiner Verborgenheit. Johannes Kapitel 8, Verse 1 und 2. Jesus aber ging nach dem Ölberg. Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Lukas 22. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach dem Ölberg. Der Ölberg war sein verborgener Ort. Das war sein Ort, wo er seine stille Zeit hatte. Dieser Jesus macht sich abhängig und bedürftig vom himmlischen Vater. Und ich glaube heute, und ich kann das, glaube ich, so voller Herzen predigen, weil ich dort war. Bin ich immer noch. Ich bin da ja auf Reisen. Aber ich glaube, es ist nicht ein Hochmut zu übertreffen, dass ich, ein Nachfolger, ein Diener Jesu, ein Schüler Jesu, auf eine Idee komme, ich bräuchte die verborgene Zeit nicht. Es ist nur sowas vielleicht für Anfänger oder so. Dass ich mir einrede, ich schaffe es über meine Manneskraft, über meine Performance, über mein Talent, über mein Charisma, ohne Fasten und Gebet. Ich habe ChatGPT, ich habe Copy and Paste. Und ich glaube, dass wir alle in der Gefahr stehen, da eine Abkürzung unserer Jesus-Nachfolge zu machen. Und ich glaube, dass das aber auch gleichzeitig eine Einladung ist, zurück zum Original zu kommen, zurück zu diesem Ursprung zu kommen, zurück zu unserem Herrn und Meister zu kommen, zu sagen, hey, ich möchte Jesus nachfolgen mit dem, wie er es uns gewiesen hat, ihm nachzufolgen, wie er es uns vorgelebt hat. Und ich habe drei Disziplinen uns mitgebracht. Man spricht ja auch von Exerzitien. Das sind hier im Lateinischen, das kommt vom Lateinischen, Übungen. Das sind Übungen. Das sind drei Sachen, die ich uns so mitgeben möchte. So, wo wir jetzt aus der Sommerpause rauskommen, können wir das mal so in unseren Alltag reinnehmen. Und zwar ist das die Einsamkeit, es ist Schweigen und Gebet. Einsamkeit, das ist so nach Nüven, der wird in jedem Buch erwähnt, wo es so um stille Zeit und um Kontemplation geht. So der Schmelzofen der Verwandlung. Das ist die Einsamkeit. Und weil sie zwingt mich, mit mir sich selbst zu beschäftigen und auch mich mit den eigenen Wahrheiten zu stellen, mit den eigenen Antreibern, falschen Antreibern. Es ist, Einsamkeit ist der Ort des großen Kampfes, aber auch eben der großen Begegnung. Und ich habe es wirklich schon lange, wo ich im Predigtdienst unterwegs bin, im Lehrdienst unterwegs bin, habe ich diese Gefahr immer wieder gesehen, wenn wir vom Applaus der Menschen leben, werden wir auch von der Kritik der Menschen sterben. Also braucht es ein größeres Fundament, ein breiteres Fundament, worauf wir stehen. Und diese Einsamkeit führt uns eben nicht irgendwie in Isolation, sondern es führt uns zur Identität. Wer bin ich in Christus? Wer bin ich, so wie Gott mich sieht und nicht wie die Menschen mich sehen wollen? Und für mich war mein Sabbatjahr, ich hatte ein Sabbatjahr 2021, daraus ist auch dieses Buch entstanden, aber für mich war dieses Sabbatjahr eine Übung der Einsamkeit. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich brauche ein bisschen eine kurze Auszeit und dann ein bisschen Justierung und dann funktioniere ich wieder wie eine geölte Maschine. Bis ich feststellte, dass Gott keine Maschine möchte, sondern mein Herz möchte. Und diese Einsamkeit, diese Übung, mich von eben von Veranstaltungen, von Gottesdiensten, vom Scheinwerfer, von Konferenzen, immer größeren Gottesdiensten mich auch eben treiben zu lassen, sondern ich wurde dann konfrontiert damit, auch irgendwie alles in meinem Sabbatjahr abzusagen. Und das war nicht einfach. Und das war so diese Frage in mir, so definiere ich mich nur noch über Leistung, über meine Funktion, über den Ruf, den ich nach außen aufrechterhalten muss. Und ich glaube, dass wir in unserer westlichen Welt so stark getrieben sind. Aktion und Ablenkung ohne Ende. Aber vielleicht hast du es mal gehört, wen der Teufel nicht stoppen kann, den hetzt er. Und Einsamkeit heute kann auch mal bedeuten, dein Handy mal wegzulegen für eine Weile, es auszuschalten. Einsamkeit bedeutet mal, in ein Fasten hineinzugehen. Aber in der Einsamkeit wachsen wir. Schaut mal Markus Kapitel 1. Und frühmorgens, hier nochmal, frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, wir sprechen hier von Jesus, und ging fort an einem einsamen Ort und betete dort. Zweitens, Schweigen. Wenn wir äußerlich schweigen, wird uns bewusst, wie laut es eigentlich in uns ist. Und das war auch in unserem Sabbatjahr. Wir waren die ersten 3 Monate, sind wir ausgewandert nach Spanien. Wir hatten ein Haus am Strand und ich weiß, das hört sich super romantisch an, weil es wahrscheinlich auch so war. Aber Je leiser es um einen herum wird, desto lauter wird es in einem. Und ich sag euch, das waren wirklich schöne 3 Monate, aber auch echt schwere 3 Monate. 3 Monate, wo ich konfrontiert wurde mit mir selbst, wo ich mich viel auf Knien wiederfand, viel geweint habe. Das war so, wo du mit dir konfrontiert wurdest, mit Dingen, die du im Alltag sehr gut überspielen kannst. Ich habe uns ein paar Dinge mitgebracht, die ich mal hier erwähne, um dann nicht mal so allgemein zu sprechen. Egoismus, Egozentrisches, Eitelkeiten, Züge von Narzissmus, Ängste, die ich in mir trug. Das sind so Dinge, die ich immer wieder in meinem Leben, die immer wieder hochkamen, wie Hochmut und Stolz, Verlust- und Versagensängste, die ans Licht gekommen sind. Aber weißt du was? Die Dinge sind ans Licht gekommen. Und ich glaube, in dieser Verborgenheit, die wir von Jesus sehen, haben wir einfach diese Chance, auch in unserem Leben, dass Gott in uns etwas tut, das so viel größer ist, was wir jemals nur vollbringen und tun und performen können. Der Psalmist sagt in Kapitel 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und es ist gut zu wissen, wer Gott ist und wer wir sind. Und wir sind nicht Gott. Auch wenn wir manchmal so tun, als würde die Welt zusammenbrechen, wenn wir nicht unserer To-Do-Liste nachkommen. Der Rhythmus Jesus, der hatte es immer wieder. Er lehrte aber des Tages in den Tempel und nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Das ist ein Kampf um unseren Fokus. Und heutzutage scheint mir, muss der Feind dich nicht zerstören, wenn er dich ablenken kann. Und ich glaube, es sind gewisse Dinge auch in deinem Leben, wo du einen neuen Fokus finden darfst. Ich kann mich erinnern, wir waren in unserem Sabbatjahr, wir sind zurückgekommen, meine Frau und ich, wir haben alles gekündigt, was wir nur kündigen konnten. Wir haben gesagt, wieso? Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen das alles nicht. Sabbatical ist so etwas, klar, Außergewöhnliches, was ich so in meinem Leben haben durfte. Aber ich glaube, es galt eben auch das zu kultivieren im Alltag. Und das dritte ist Gebet. Und aus zeitlichen Gründen werde ich das mal überspringen. Ich werde euch einfach nur mal das nochmal vorlesen. Aus Lukas 6, Vers 12. Es geschah aber an jenem Tag, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Also ganz ehrlich, auch hier nochmal, wenn es jemanden auf Erden gäbe, der nicht beten müsste und vor allem nicht eine ganze Nacht, dann wäre es Jesus und doch war er es, der es getan hatte. Und ich frage mich, wer sind wir, dass wir denken, wir können es anders? Markus Kapitel 6, und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Also diese Übung, diese Exerzitien von Einsamkeit, Schweigen und Gebet, das sind nicht Übungen irgendwie so zum Selbstzweck. Ich schicke hier niemanden irgendwie isoliert, sich auf eine Säule zu stellen und sich das Essen bringen zu lassen. Hier geht es nicht um Selbst, hier geht es um einen Ausdruck einer Sehnsucht, innerlich verwandelt zu werden. Und im Verborgenen, hier ist der Schlüssel, im Verborgenen, in der stillen Zeit, wenn wir die Türe schließen zum Gebet, Matthäus Kapitel 6, im Gebet und im Fasten, da wachsen wir an Weisheit und Gnade. Und ich weiß, ich kenne deinen Lebensweg nicht mit Jesus, aber ich glaube, dass jeder von uns diese Sehnsucht in sich trägt, mehr von diesem Ewigen zu haben und nicht diesen Abklatsch dieser Welt. Und so möchte ich dich einladen, dass du deine Qualitätszeiten planst. Und mach sie zu deiner wichtigsten Zeit. Und ich nenne das so Kniologie. Das präge ich so ein Hashtag. Wenn du nicht weißt, was das ist, vergiss es, das ist so unwichtig. Aber wisst ihr, die verborgenen Jahre Jesu und wie er es während seines Dienstes dann auch kultiviert hat, die faszinieren mich. Und ich frage mich, was ist das für eine Art, Gott sein zu leben? Er war ja auch Gott. Was war das für eine Art, Gott sein zu leben? Und was für eine Einladung an uns, als Nachfolger Jesu, entsprechend auch zu leben? Und ich weiß nicht, ob du gerade mit was für Ohren du das hörst und denkst, ja, die Gemeinde bräuchte jetzt mal neue Programme. Ich glaube, das ist fernab von Gemeindeprogramm, wo du jetzt das von den Ältesten erwartest, dass die euch jetzt etwas zum Konsumieren geben, sondern es ist eine Einladung, dein privates Leben in eine stille Zeit zu führen, in eine verborgene Zeit zu führen, in eine Gemeinschaft zu führen, worin wir auch drin berufen sind. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9, dass wir dazu berufen sind, in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. In eine Jesus-Verliebtheit hineinzusteigen. Und das ist unsere Einladung heute auch an uns. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass wir gleich nochmal in ein Lied einsteigen. Aber bevor wir das tun, und vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen warten, Elias, möchte ich, dass wir einfach mal ganz kurz einfach hier an diesem Punkt mal innehalten. und Jesus einfach mal darum bitten, und das glaube ich, dass Gott in unseren Versammlungen uns in der Stille begegnen kann. Vielleicht bist du heute Morgen hier, du wurdest eingeladen, vielleicht bist du heute hier zu Besuch, und ich möchte dir einfach als Besucher sagen, der du vielleicht von Gott und Kirche und Jesus nicht viel am Hut hast, dass es einen Jesus gibt, der dich liebt, der existent ist und der dich einlädt, dein Gott zu werden, wenn du es möchtest. Der dir deine Schuld vergibt, die Trennung zwischen dir und Gott aufhebt, indem Jesus in dein Leben hineinkommt. Aber ich möchte alle anderen auch dazu einladen, gerade jetzt, dass du dir diese Chance gibst, Jesus zu begegnen. Vielleicht können wir das gerade einfach mal tun, da wo du gerade stehst, einfach, dass du deine Atmung einfach mal bewusst wahrnimmst. Du musst jetzt nicht großartig tiefe Atemzüge nehmen, möchte, dass hier niemand umkippt. Einfach nur bewusst mal deinen Atemzug wahrnimmst. Wir haben pro Tag etwa 20.000 Atemzüge und fast alle davon sind unbewusst. Einfach mal ankommen in dem Hier und Jetzt. Und während du deine Atmung wahrnimmst, möchte ich, dass bevor du ausatmest, mal eine Sekunde Stille hältst, innehältst. Einatmen, innehalten, ausatmen. Und während du einatmest, in deinen Gedanken sagst du: Jesus, du bist hier. Jesus, du bist hier. Innehalten und ausatmen. Und zum Schluss machst du es jetzt mal so, während du einatmest: Jesus, du bist hier. Innehalten. Und während du ausatmest, in deinen Gedanken sagst du: und ich jetzt auch. Jesus, du bist hier. Und ich jetzt auch. Und du wirst wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass sich dein Rücken entspannt hat, dass sich dein Nacken entspannt hat. Dein Kiefer sich vielleicht entspannt hat. Jesus, und so bitte ich dich, begegne du uns im Verborgenen. Da, wo diese Welt rennt und hetzt und hasselt. Bete ich, dass wir ganz bei uns sind, weil du nämlich da bist, wo wir sind, in unserer Gegenwart. Ich danke dir, Gott, dass du ein Gott der Wunder bist. Dass du ein Gott bist, der da wirkt, wo wir gerade ein Wunder brauchen, in Beziehungen, in physischen Dingen, in psychischen Sachen. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du Gott bist, dass du Herr bist.